Sie fangen natürlich mit einer ganz einfachen Frage an. Das ist ein Standortvorteil, sage ich auch immer ganz offen. Wir sitzen auf einem Schatz, weil wir mehr grüne Energie erzeugen, als wir in unserem Netz verbrauchen. Das habe ich noch nicht gehört, dass jemand sagt, nö, das ist alles gut und läuft genau richtig.
Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland. Es gibt ja kaum ein Thema, das gleichermaßen viele Menschen, Verbraucher wie Unternehmen so umtreibt und auch so in der öffentlichen Diskussion ist wie die Energiewende. Die Energiewende stehe an einem Scheidepunkt, sagte in diesen Tagen Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche. Dabei ist Ostdeutschland bei der Energiewende weiter Vorreiter beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Nach wie vor ist der Überschuss an grüner Energie aber auch ein Wettbewerbsvorteil, insbesondere für die Ansiedlung von den Unternehmen, die besonders auf nachhaltige Energie angewiesen sind. Unter anderem darüber habe ich mit Dr. Stefan Lovis, dem Vorstandsvorsitzenden der Envia Mitteldeutsche Energie AG, gesprochen, dem führenden regionalen Energiedienstleister in Ostdeutschland. Hallo, Herr Dr. Lovis, herzlich willkommen hier bei Wirtschaft im Osten. Die Bundeswirtschaftsministerin hat gerade ganz aktuell gesagt, die Energiewende stehe an einem Scheidepunkt. Herr Lovis, bevor wir darauf zurückkommen, vielleicht zum Anfang die ganz grundsätzliche Frage, wo steht denn Ostdeutschland nach Ihrer Einschätzung im Moment bei der Energiewende?
Ja, erstmal, also lieber Herr Bringschulte, vielen Dank für die Einladung. Ich mache das gerne und Sie fangen natürlich mit einer ganz einfachen Frage an. Wo steht Ostdeutschland bei der Energiewende? Das ist jetzt ein bisschen Spaß beiseite, wirklich nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich versuche es mal aus der Netzperspektive zu beantworten. Das ist eine von mehreren Perspektiven. Und gerade im Netz kann ich sagen, besitzt Ostdeutschland eine Vorreiterrolle beim Ausbau der Erneuerbaren in den Netzgebieten. Das gilt sowohl für uns als auch für die Kolleginnen und Kollegen, die in Ostdeutschland Netze betreiben. Allein in unserem Netz haben wir wesentlich mehr grüne Erzeugungsleistung als Nachfrage. Das ist in anderen Netzgebieten in Ostdeutschland genauso. Also ich kann Ihnen mal eine Zahl geben. Wir haben 13,5 GW, das sind 13.500 Megawatt. Das mal plastischer zu machen, das sind 13,5 Großkraftwerke, rechnerisch, aus denen grünen Strom dann erzeugt wird. Und wie viel brauchen wir aktuell in unserem Netz ungefähr, wenn es je nach Leistungsnachfrage zwischen 2.500 und 3.500 Megawatt. Also wir haben mehr Erzeugung, als wir eigentlich brauchen. Das ist ein Standortvorteil, sage ich auch immer ganz offen, weil Kunden, egal ob jetzt Gewerbe, Industrie, aber auch Privatkunden, suchen diese Art von Energie, weil wir uns ja auf dem Weg der Klimaneutralität befinden. Und das ist in unseren Netzgebieten an vielen Stellen, zu vielen Tageszeiten auch schon der Fall. Nicht 24/7, aber wir haben das mal ausgerechnet, an 300 Tagen im Jahr produzieren wir mehr grünen Strom, als wir verbrauchen. Und speisen diesen sozusagen dann in die anderen Netzgebiete ein auf der TSO-Ebene. Aber jetzt wird schon fast zu technisch. Also eigentlich sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Oder nicht eigentlich, wir sind sehr, sehr gut unterwegs.
Das kommt auch auf den konkreten Punkt, dass es ein Riesenangebot gibt, was ja, wie Sie sagen, für den Standort toll ist. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil da scheint Frau Reiche eine Neujustierung vorzunehmen. Aber da will ich jetzt noch nicht mal vorgreifen, sondern noch einen Moment beim Thema Ostdeutschland bleiben. Wo sehen Sie denn Unterschiede zwischen den ostdeutschen Bundesländern? Stärken, Schwächen? Wer geht da voran? Wo ist Nachholbedarf? Denn was die Produktion von grünem Strom angeht, da ist ja durchaus unterschiedlich verteilt in den Ländern.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich jetzt eine emotional schwierige Frage, weil daraus könnte man ableiten, ich hätte ein Bundesland lieber als das andere. Das ist aber nicht so. Sondern wir haben natürlich die Zahlen, Daten, Fakten für unser Netzgebiet erhoben und sehen zum Beispiel in unserem brandenburgischen Netzteil wesentlich mehr grüne Erzeugung als nachgefragt wird. Ungefähr das Dreifache dessen. In Sachsen dagegen sehen wir nur die Hälfte. Jetzt muss man aber eins beachten. Sachsen ist auch in unserem Netzgebiet stärker industrialisiert als der brandenburgische Teil. Das muss man im Hinterkopf behalten. Aber trotzdem ist, wenn man den Brandenburgern zuhört, auch der Politik zuhört, wird das schon sehr stark als Wettbewerbsvorteil nach außen deklariert. Und die eine oder andere Ansiedlung ist sicherlich auch deshalb dort passiert, weil eben der Investor gesehen hat, hier habe ich sehr, sehr guten Zugang zu grüner Energie, die ich künftig auch in meinen Produktionsprozessen brauche.
Lassen Sie uns tatsächlich, weil Sie es angesprochen haben, im Moment bei Sachsen bleiben. Sachsen hat großes Potenzial, sagen Sie seit längerem beim Ausbau der Erneuerbaren. Und Sie haben das so schön formuliert, einen Schatz, der noch nicht ausgeschöpft wird, noch nicht vollständig gehoben, wird. Was meinen Sie damit?
Ja, also wir kommen langsam in so eine Phase, wo Netzzugänge auch in unserem Netz, wir sind ein sehr ländlicher Netzbetreiber, eine knappe Ressource werden. Und Herr Brinkscholte, wir kennen uns schon länger. Und da bleibe ich weiterhin dabei, wir sitzen auf einem Schatz. Das habe ich am Anfang gesagt, weil wir mehr grüne Energie erzeugen, als wir in unserem Netz verbrauchen. Das erkennen aber zunehmend die Investoren. Und im letzten Jahr, auch so in den letzten 9 Monaten, sehen wir einen sehr, sehr starken Zug von Verbrauchern in unserem Netz. Das ist nicht schlimm, das ist sogar gut, weil wir ja mehr Erzeugung, also mehr Angebot als Nachfrage haben. Bedeutet aber für die Netzanschlüsse, dass die zunehmend knapper werden. Und da kommen wir jetzt langsam hin in diese Welt, dass wir Leuten oder Investoren, egal ob ich jetzt eine Windkraftanlage oder ein Rechenzentrum anschließe, das eine erzeugt, das andere verbraucht Strom, sie um den gleichen Netzanschlusspunkt konkurrieren. Das ist, naja, zunehmend schwieriger, wird das für uns, weil, da kommen wir bestimmt gleich drauf zu sprechen, und auch mit dem Monitoringbericht, dadurch Konflikte entstehen, die wir als Netzbetreiber nicht lösen können, sondern da brauchen wir die Rahmenbedingungen der Politik, die müssen sich aber ändern. Ich lasse es mal so kryptisch, wir kommen da bestimmt gleich noch drauf
Na,
zu
ich würde
sprechen.
schon gleich anschließen, wie würden Sie es ändern? Weil die
Naja, was ist
Diskussion
das?
führen wir ja schon einige Jahre auch.
Ja, also was ist das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem beim Netzanschluss ist, oder was ist die Vorgabe? Die Vorgabe beim Netzanschluss ist, wir müssen diskriminierungsfrei im Windhundprinzip anschließen. Ich übersetze mal. Der zuerst kommt, der mahlt zuerst. Das ist sozusagen die Regel im Netzanschlussvorgehen. Das heißt, wenn heute ein Kunde kommt, egal ob er Strom erzeugt oder Strom verbraucht und sich bei uns anmeldet, dann hat er das Erstzugriffsrecht. Jetzt mit ein paar Prozessschritten, so einfach wie ich es jetzt sage, ist es nicht. Da muss man schon noch mal ein paar Dinge ausfüllen, bis hin zu auch einen Antrag annehmen und so weiter. Also gibt es noch ein paar Prozessschritte, aber so einfach ist es. Der zuerst kommt, der mahlt zuerst. Das Thema, was daraus resultiert, ist, wir können leider nicht sortieren, was vielleicht netzdienlicher wäre. Was heißt das? Wir haben viele Netzanschlusspunkte, da wird nur erzeugt. Es wäre mal sinnvoll, da einen Verbraucher anzusiedeln, weil wir dort dann vielleicht das Netz in einen stärkeren Ausgleich bringen können. Das dürfen wir aber nicht. Wir müssen den nächsten Erzeuger und den nächsten Erzeuger und den nächsten Erzeuger anschließen und könnten nicht einen Verbraucher, der auf Platz 8 steht und sagt, ich bin hier der 8. in der Reihe, aber den dürfen wir nicht nach vorne holen und sagen, ich setze mal jetzt mal auf Platz 1, weil du löst hier ein Problem, sondern wir müssen die 1 bis 7 abarbeiten und dann können wir erst den 8. anschließen. Ich hoffe, das ist klar geworden, was ich damit
Absolut.
meine. Wir hätten gerne mehr Möglichkeiten, netzdienlicher zu sortieren. Das gilt für alle Netzbetreiber in Deutschland.
Das ist eine technische, das ist eine infrastrukturelle Frage, das ist eine Nachfragefrage und mutmaßlich ist das nicht nur eine Frage, die bei der Bundesnetzagentur, sondern eher beim Gesetzgeber und ich sag mal bei einer Koordination einer neuen, wenn man das so formulieren will, läge.
Ja,
Wie kommt man dem näher?
sehr gute Frage, Herr Brinkschulte. Die Bundeswirtschaftsministerin und der Monitoringbericht erkennen das Problem, sehen das Problem auch, aber wir haben noch keine Regelung, auch noch keine Idee dafür, wie wir das neu angehen. Und das ist Genau, richtig. Die Politik muss den Rahmen dafür setzen. Die Bundesnetzagentur wird das wahrscheinlich dann am Ende des Tages koordinieren. Aber wir stehen da heute beim Punkt, ich würde fast sagen, null. Ne? Weil heute haben wir noch keine Idee, bestimmt wissenschaftliche Ausarbeitung, wir können bestimmt auch Ideen beiliefern, wir haben auch bestimmt die ersten Ideen im Haus. Aber dieser Prozess ist noch nicht angestoßen. Der ist angelegt im Monitoringbericht, aber der muss auch losgehen. Und ich sage ganz ehrlich, der muss schnell losgehen, weil der Zug ins Netz, Stichwort Batteriespeicher, der ist schon extrem da.
Ich will gleichwohl immer noch den neuen Monitorbericht noch einen kleinen Moment zurückstellen, weil es ja noch Punkte gibt, auch mit Blick auf Sachsen, die durchaus weitere Probleme machen könnten in dieser Systematik. Es gibt einen großen Nachholbedarf in Sachsen, was Windkraft angeht. 2% der Landesfläche war mal vorgesehen. Sachsen braucht den zehnfachen Flächenbedarf. Wie kommen wir denn da raus und wie soll denn das weitergehen? Weil das hat ja der neue Wirtschaftsminister in Sachsen ja vor kurzem noch mal auch sehr prägnant auf den Punkt gebracht.
Das stimmt, da kann ich mir jetzt, ich will es mir nicht so einfach machen, aber ich könnte es mir einfach machen und sagen, da muss die Landespolitik mit den Planungsbehörden sozusagen kurz schließen und die Flächen ausweisen. Ich würde vielleicht dennoch empfehlen, bei der reinen Flächenausweisung nicht, oder andersrum positiv formuliert, ich würde empfehlen, bei der Flächenausweisung vielleicht auch mal darüber nachzudenken, welche Infrastruktur habe ich denn schon auf diesen Flächen, an diesen Flächen anliegend? Und fange ich da bei Null an, bleib mal wieder beim Netz, gibt es da schon einen Stromnetzanschluss, ist der schon pickepacke voll oder hat der noch Möglichkeiten? Und dann kann man vielleicht das als Kriterium, und jetzt bin ich kein Landesentwickler, ich bin kein Politiker, das ist nur eine Idee, vielleicht kann man daraus dann Gebiete ausweisen, die schneller anzuschließen sind, als Gebiete, die irgendwo in der Fläche liegen, aber noch unerschlossen sind, also völlig unerschlossen sind.
Ich verkneife mir jetzt die Frage der Akzeptanz von Erneuerbaren, auch der Akzeptanz von Windrädern.
Ja, ist eine wichtige, aber da können wir stundenlang drüber reden, das stimmt, ja.
Die geltliche sozusagen
Ach so.
Beteiligung 0,3 Cent pro Kilowattstunde scheint, aber da sind Sie natürlich sehr nah dran und ich beobachte das nur, nicht so ein großer Motivator zu sein, oder wie ist das?
Ja, also ich glaube, das ist schwierig, so pauschal zu beantworten. Ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Da ist es auch. Es führt auch zur Akzeptanz. Ob das immer der Motivator ist, das mag ich mal in Frage stellen. Ich glaube, dass Akzeptanz daraus auch entsteht, zu sehen, warum ist es denn wichtig, dass wir das hier vor Ort haben? Was passiert denn dann vor Ort? Also können sich hier Industrie, Gewerbetreibende ansiedeln oder halten dadurch, dass sie diese Zugänge haben? Welche Wertschöpfung entsteht dadurch? Bin auch ganz nicht ganz uneigennützig, auch bei dem lokalen Energieversorger. Oder eben, welche Ansiedlungspolitik lässt sich denn damit betreiben? Und ich glaube, da bei dieser Art von zusätzlicher Transparenz und Erkenntnis, gibt's noch Luft nach oben.
Das alles soll jetzt in Zukunft unter einer ja offenbar neuen Strategie stehen, wie die Bundeswirtschaftsministerin jetzt ganz kürzlich, gerade gestern in ihrem Monitorbericht vorgelegt hat. Sie will die Energiewende offenbar realistischer und billiger machen. Sie hat, so kann man das A, dem Bericht und B, auch der Berichterstattung entnehmen, zu viele Windräder seien teuer gefördert, obwohl die Stromkapazität, Sie haben das eingangs beschrieben aus Ihrer Perspektive, das Missverhältnis zum Teil, also der Strom nicht immer gleich gebraucht oder gar nicht gebraucht wird, zu hohe Ausbauziele unter Umständen, andere Prognosen nun als bei Ihrem Vorgänger Habeck. Und in der Tat ist der Stromverbrauch ja zumindest in den letzten 3 Jahren runtergegangen. Aber die Frage ist, wie geht das weiter, wenn das Wirtschaftswachstum wieder besser wird, was es werden soll und werden muss? Und wenn es mal doch einen größeren Einsatz von E-Mobility und so weiter gibt. Also die Frage, braucht die Energiewende aus Ihrer Sicht auch ein Update?
Ich glaube, ich glaub, wird sich keiner hinstellen und sagen, nein. Also aus keinem Lager. Das habe ich noch nicht gehört, dass jemand sagt, nö, das ist alles gut und läuft genau richtig. Ja, ich bin auch der Meinung, dass wir, glaube ich, in den letzten 4 Jahren das energiewirtschaftliche Dreieck ein bisschen zu sehr in Richtung des Klimaschutzes gedrängt haben. Da ist Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit etwas aus dem Fokus geraten. Und wer, und Herr Brinkschulte, Sie haben, glaube ich, auch mit mir gesprochen. Wir haben da, glaube ich, 22 und 23, habe ich das auch schon mal gesagt, dass wir das Thema Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit nicht aus Augen verlieren dürfen, weil das ist, alle drei Punkte sind gleichgewichtig. Ne? Das ist richtig. Und das, da legt die neue Bundesregierung schon aus meiner Sicht den richtigen Fokus drauf. Es gibt viele Stellhebel und das ist auch keine einfache Aufgabe, das zu optimieren. Ich glaube, wenn man den Monitoringbericht, und man muss sich noch nicht mal mit den ganzen 200, glaube ich, 80 Seiten beschäftigen, sondern man kann zumindest mal die Zusammenfassung le lesen. Da sind also wirklich gute und richtige Pfade angelegt. Wir müssen natürlich, und da spricht das teilgebrannte Kind, wir müssen natürlich darauf abwarten, oder darauf warten, sorry, wir müssen darauf warten, wie endet denn das, was wir dort jetzt auf hoher Flughöhe eben lesen, in ein echtes Gesetz oder sogar eine Durchführungsverordnung. Da wird's immer kritisch. Ja, also wir sind uns einig, dass es bestimmte Dinge nicht geben soll oder geben soll. Aber wenn sie dann in die Gesetzestexte, in die Umsetzung, in die technische Durchführung, in den IT-System dann kommen, dann wird es wirklich schwierig und dann verzetteln wir uns oder plötzlich merken sie, Mensch, da hat aber jemand noch sein persönliches Mindset eingebracht und jetzt ist aber das, was wir oben erreichen wollten, kriegen wir gar nicht durchgesetzt, weil wir plötzlich in der Verordnung was lesen, was dem widerspricht, was eigentlich das Ziel war. Ja, also ich mache es mal konkret, etwas, worüber, glaube ich, wir alle einig sind, dass der Wasserstoffhochlauf so im Moment nicht gelingt. Und wesentlich liegt es daran, dass die Kriterien für die Definition von grünem Wasserstoff sehr, sehr eng gelegt wurden. Und daran, also wir alle sind uns einig, dass diese Art von Energieträger, glaube ich, sinnvoll ist. Aber so wie wir es gerade machen, wird es nicht passieren, weil es ist zu teuer, zu eng. Wir können gar nicht den Wasserstoff produzieren zu vernünftigen Preisen. Und da scheitert es dann immer dran. Ja.
Ich will noch mal über einen anderen Punkt im Zusammenhang mit diesem Energiemonitor sprechen. Das ist auf der einen Seite, da ist ja noch vieles unkonkret, vor allen Dingen auch, wie es umgesetzt werden soll. Aber
Ja.
wenn man berücksichtigt, dass der Bund viele Milliarden in die Förderung der Erneuerbaren steckt und damit auch Photovoltaik, ich glaube insgesamt 18 Milliarden in 24, dann ist ja die Frage, ist es denn sinnvoll, die Förderung zum Beispiel bei der Photovoltaik, und da gibt es ja in der Branche, wenn man mit den Unternehmen spricht, schon große Sorge, dass die Förderung runtergefahren wird gegen null, dann hätte das ja Auswirkungen. Würden Sie denn auch sagen, dass entweder relativ flott oder auf mittlere Sicht die Förderung nicht mehr gebraucht wird?
Ja, ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen spezifischer werden, weil die Förderung nicht mehr gebraucht wird. Soweit ich es verstehe, geht es da um Aufdachanlagen, also Kleinanlagen, wo die Bundesregierung jetzt hinschaut oder die Bundeswirtschaftsministerin hinschaut und sagt, ist das denn noch notwendig?
Also bis 10 kW oder so.
Ja,
Oder?
genau. Also das, was sie typischerweise auf so einem, ich sag mal, Einfamilienhausdach haben, das sind so bis 10 kW.
Ja.
Sicher 5 bis 10, so ungefähr. Ich glaube, das ist die richtige Frage, weil wenn wir schauen, was ist der Motivator, und das ist nur, wir können unsere Kunden so nicht fragen. Ne? Also das tun wir auch nicht, das müssen sie auch nicht beantworten, aber wenn sie mit offenen Ohren durch die Kundschaft laufen und sehen, welche Fragen Kunden stellen und wie Anlagen konfiguriert werden, dann ist der Treiber, die Förderung aus der EEG zu bekommen, die im Moment also bei knapp 8 Cent pro Kilowattstunde liegt, ich glaube nicht der persönlich größte Treiber. Den nehmen alle gerne mit. Ich glaube, die meisten, insbesondere bei Einfamilienhäusern, schauen sich an, wie viel produziert die Anlage, was kann ich davon selber nutzen bzw. speichern, ja, weil heute kriegen sie fast nur noch Anlagen, die auch mit dem Speicher ausgeliefert werden, weil das sind Kombiangebote. Sie können natürlich Nein sagen zum Speicher, machen aber die wenigsten, weil es sich lohnt. Und wenn Sie das dann mal gegen Ihren Strompreis rechnen, weil Sie sparen ja nicht irgendwie 8 Cent, sondern Sie sparen ja den kompletten Strompreis, der irgendwo zwischen 25 und 35 Cent gerade ist, je nach Anbieter, dann machen viele diese Art von Rechnung. Das Gleiche passiert auch bei Balkonkraftwerken übrigens. Die sagen, naja, also ich kann meinen Eigenstrom optimieren. Und da ist die Frage genau richtig, braucht es denn noch die Förderung? Ich bin nicht derjenige, der sagt, jetzt bricht die Energiewende zusammen, wenn wir diese Förderung hinterfragen. Da, das sehe ich nicht so.
Also Kleinst- und Kleinanlagen, so verstehe ich das, halten Sie eher für verzichtbar oder mindestens
Nicht
sollte man.
verzichtbar, sondern. Nicht falsch
Nicht
verstehen,
verzichtbar.
nicht verzichtbar, sondern da ist die Motivation eine andere, das zu tun, als die, die immer suggeriert wird, das machen die Leute nur wegen der Förderung. Das, ich glaube, die Frage ist genau richtig, ist das wirklich der Hauptmotivator und bricht die Welt zusammen, wenn wir die Förderung wegnehmen? Da würde ich uns mehr Mut zutrauen als Land. Ich glaube, dass wir da überrascht sind und sein werden, was dann trotzdem weiterhin passiert.
Was wäre der Gewinn aus Ihrer Sicht, wenn man so vorginge?
Naja, also am Ende des Tages entlasten wir dadurch alle Stromkunden, ja, weil wir zahlen alle diese Förderung auch für diese Anlagen. Jetzt fragen Sie mich nicht, den Split habe ich nicht, wie viel da in der im Gesamt Topf drin steckt, das müsste man
Klar,
recherchieren.
klar, klar.
Aber wir könnten uns diesen Teil schon mal sparen als Belastung auf der Gesamtstromrechnung.
Und hätte das auch eine positive Wirkung auf das Netz?
Na,
Mutmaßlich
fürs Netz ist
etwas.
egal,
Ist
weil
egal.
fürs Netz, fürs Netz ist egal. Weil wir haben eine Anschlusspflicht, ob die jetzt getrieben ist durch die EEG-Förderung oder weil ich meine Eigenstrom Erzeugungsquote nach oben treiben will. Das hinterfragen wir auch nicht als Netzbetreiber.
Der Monitorbericht ist eine gute Überleitung zu einem weiteren Punkt. Gleich am Anfang sagt der Bericht, Klimaneutralität 45 soll auf jeden Fall gehalten werden, will aber auf einen Punkt kommen, ein Thema, was Sie in vielfältigen Konferenzbeiträgen und auch bei Stellungnahmen immer schon mal gesagt haben, dass nämlich mit jeder neuen Bundesregierung die Gefahr bestehe, dass sich Grundlegendes ändert. Sehen Sie das jetzt auch?
Sie werden lachen, wir haben heute intern auch nochmal eine Diskussion gehabt. Naja, also wenn ich mir was wünschen dürfte, ich würde die Frage so beantworten, dann hätte ich gerne auch mal eine Rahmengesetzgebung, die vielleicht 10 oder 15 Jahre gleich bleibt. Ich bin kein naiv denkender Mensch. Dass das ein frommer Wunsch ist, ist mir schon klar. Aber wenn Sie mal die letzten vier, fünf Bundesregierungen sich anschauen, gab es schon ziemliche Verwerfungen bei der Gesetzgebung, manchmal aus guten Gründen, ne, da kamen Krisen dazwischen. Aber wenn Sie in Infrastrukturausbau denken, dann denken Sie eher in 10 oder 15 Jahren. Und das sind drei Bundesregierungen. Das ist wirklich, ja, ein Wunsch, den ich weiterhin hätte, dass wir mal 15 Jahre Klarheit haben, wo geht die Reise hin, worauf können wir uns ausrichten, was sind langfristige Investitionszyklen, die wir bedienen können. Bin ich unzufrieden mit dem, was wir aktuell haben aus der alten Bundesregierung, die neue? Absolut nicht. Wir haben eine stabile Nachfrage nach Infrastruktur. Wir sehen, wie wichtig das Netz ist, egal ob jetzt TSOs oder DSOs, also Übertragungsnetzbetreiber oder Verteilnetzbetreiber. Wir sehen, wie wichtig die Infrastrukturbetreiber sind. Also von der Perspektive, von der reinen Marktperspektive, bin ich eigentlich frohen Mutes. Die Frage ist, wie der Gesetzgeber sozusagen darauf Einfluss nimmt.
Mit den klareren Rahmenbedingungen, das ist ja auch eine Forderung, die nachvollziehbar und aber auch schon seit vielen Jahren immer
Ja.
wieder erhoben wird, ist das Thema mehr Tempo weniger Planungsaufwand, schnellere Genehmigungsverfahren, mutmaßlich noch nicht erledigt.
Nee, die Binse müssen wir weiter beten. Also das ist so, wenn Sie schauen, welche Blüten Sie erleben im Infrastrukturausbau, was plötzlich dann ein Neubau ist, obwohl, wenn Sie von unten auf die Stromleitung gucken, aus 18, 20, 30 Meter Entfernung, Sie niemals erkennen könnten, was dann neu gebaut wird und wie dann ein komplett neues Planungsverfahren durchlaufen. Also ich glaube, da wäre es schön, wenn wir einen Weg finden, wie wir das entschlacken, um ganz offen zu sein. Da hat auch Politik gesagt, da braucht es auch mehr Mut auf der behördlichen Seite. Ja, das glaube ich auch, aber dann müssen sie es auch mal machen. Ja.
Ist ein Thema, erwarte ich zumindest so, was in der nächsten Woche beim 14. Ostdeutschen Energieforum mutmaßlich auch angesprochen werden wird. Das Ostdeutsche Energieforum, die Leitkonferenz zur Energiewirtschaft und Energiepolitik in Ostdeutschland, und Ihr Unternehmen und auch Sie persönlich, NWAM, ist ja seit vielen Jahren da mit hauptbeteiligter Unterstützer dieser Konferenz. Wie wichtig finden Sie diese und solche Konferenzen, gerade auch hier am Standort Ostdeutschland?
Also als ich hier anfing, war ich wirklich sehr positiv überrascht. Ich kannte diese Konferenz vorher nicht und war sehr positiv überrascht, wie bedeutsam und intensiv Infrastruktur hier in diesem Ostdeutschland oder Landstrich ist am Ende, ne? Also hier bei uns im Netzgebiet, bei uns in der Heimat diskutiert wird. Das ist wirklich, hat Vorbildcharakter, finde ich, und welche Bedeutung man dem Thema zurechnet. Von daher finde ich solche Konferenzen oder diese Konferenz speziell, finde ich sehr gut, weil wir da ins Gespräch kommen. Natürlich lösen wir nicht an dem Tag die großen Probleme, das ist auch nicht so angelegt, aber man kommt ins Gespräch und durch diese, ich sag mal, Dauerwirkung, die wir haben, ich glaube, das ist schon ein Format, was sich sehr, sehr gut etabliert hat, kommen wir immer wieder ins Gespräch. Und letzter Punkt, gerade auch für junge Leute ist das ein Format, wo man mal auch mit der Praxis / Politik in Berührung kommen kann bei diesem Thema. Also summa summarum, ich bin hoch zufrieden mit der Konferenz. Wir machen das auch gerne und wir sehen da auch einen großen Sinn drin, das zu unterstützen.
Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch auch. Danke, dass Sie dabei waren bei Wirtschaft im Osten, Herr Dr. Lobes.
Herr Brinkschulte, vielen Dank.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland, im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.